Der Text steht im 1. Mose, Kapitel 32, die Verse 23 bis 32. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabbok, nahm sie und führte sie über das Wasser, sodass hinüberkam, was er hatte, und blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn? Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach: Sage doch, wie heißt du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel, denn sprach er: Ich habe Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Phnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf, und er hinkte an seiner Hüfte. Ein interessanter Text, der sich nicht sofort erschließt. Ja, lasst uns mal hineinhören, ob das auch mit Ostern was zu tun hat und was das mit uns zu tun haben kann. Zwei Gedanken zum Einordnen des Textes. Erstmal, wer ist Jakob? Jakob ist eine zentrale Person in der Bibel im Alten Testament. Jakob ist der Enkel von Abraham. Jakobs Vater war Isaak. Also Abraham, Isaak, Jakob. Und dann kommen die 12 Söhne, die 12 Stämme Israels ausmachen, die es heute noch gibt. Also Jakob, einer der Erzväter im Alten Testament. Das Zweite: Jakob hat ein Lebensthema. Das kommt hier auch vor. Segen. Segen. Er verbindet damit Gelingen, Erfolg, wirtschaftliches Wachstum, viele Kinder, Ausbreitung, Expansion, Glück. Er will Segen definitiv an sich ziehen. Das ist ihm ganz wichtig. Und deshalb raubt er trickreich den Segen seines Vaters Isaak, der eigentlich seinem Zwillingsbruder, dem Erstgeborenen Esau, zusteht. Den raubt er sich. Bösartig, hinterhältig, zielstrebig. Und es klappt. Und dann, aus Angst vor dem Hass und der Reaktion seines Bruders, flieht er für eine sehr lange Zeit zu seinem Onkel Laban. Das alles können wir in den 5 vorigen Kapiteln lesen im 1. Mose. Jakob war wirklich gesegnet. Das sah man. Der Reichtum, den er hatte, der hatte sich im Überfluss eingestellt. Im Überfluss. Riesige Herden von Schafen, Rindern, Kamelen, mehrere Frauen, viele Kinder. Und trotzdem ist da eine Kluft, eine Wunde, die schmerzt. Der von seinem Vater empfangene Segen trennt ihn gleichzeitig von seinem Bruder. Trickreich, vielleicht besser verschlagen, will er das Verhältnis zu seinem Bruder in Ordnung bringen und ist jetzt auf dem Weg, mit der ganzen Familie, mit all seinem Reichtum vom Laban, da wo er lange gedient hat, zu seinem Bruder Esau, um sich mit ihm zu versöhnen. Aber verschlagen, warum? Weil er seine Herde aufteilt und sagt, das ist ein Teil, den gebe ich meinem Bruder als Geschenk, um ihn positiv zu stimmen, milde zu stimmen. Also, das ist der Jakob, mit dem wir es heute zu tun haben. Und nun zum Text. Das erste Wort, über das ich gestolpert bin, war die Nacht. Lasst uns mal über die Nacht nachdenken. Es ist nicht nur die Zeit, in der es dunkel ist, in der das Leben ruht, die Ablenkung geringer ist. Nächte sind in der Regel still. In den Nächten kommen auch wir üblicherweise zur Ruhe. Es sind Zeiten, in denen wir oft, aber nicht immer zu uns selbst kommen, zu den wesentlichen Fragen. Aber Nächte sind auch gefährlich. Albträume kommen hoch. Träume, Unbewältigtes, Probleme poppen hoch. Die dunkle Seite unseres Lebens kommt hoch in den Nächten. Man liegt unruhig, schwitzend im Bett. Kennt ihr das? Ich sehr wohl. Aber die Nacht ist auch eine Zeit, Gott zu treffen. Gott wählt manchmal die Nacht, um uns anzusprechen. Und weil Gott Jakob ansprechen wollte, ihm auf den Pelz rücken wollte, weil er was in Ordnung bringen wollte mit Jakob, wählte er die Ruhe der Nacht und seine Zurückgezogenheit. Eine ähnliche Situation erfährt ja auch Samuel. Er wird nachts von Gott mehrfach gerufen, erkennt aber zuerst die Stimme Gottes nicht. Auch ein Beispiel, wie Gott in der Nacht redet. Wir brauchen diese Zeiten der Stille, der Abschirmung, ein Zur-Ruhe-Kommen. Zeiten, die Gott nutzen kann, uns zu erreichen, mit uns zu reden. In der Nacht, ja, aber manchmal vielleicht auch durch Krankheitszeiten oder Krankenhausaufenthalte, wenn wir sonst einfach zu beschäftigt sind, zu busy sind, nicht erreichbar sind. Auch das habe ich erlebt, persönlich. Und über eine solche Erfahrung sind wir schlussendlich nach Namibia gekommen. Wer kämpft hier mit wem? Das ist auf den ersten Blick gar nicht so einfach festzustellen. Jakob kämpft mit Gott, mit einer Person, mit Gott, aber Gott kämpft auch mit Jakob. Lasst uns zuerst mal schauen, Jakob kämpft mit Gott. Als Jakob bemerkt, dass diese zuerst dunkle, geheimnisvolle Gestalt Gott in Verkleidung ist, Gott hinter einer Maske, Gott in irgendeinem anderen Gewand, als er das bemerkt, da kommt sein altes Lieblingsthema wieder hoch. Segen. Da habe ich doch wen. Noch mehr davon. Jakob sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Vers 27. Immer noch mehr davon. Der Wunsch nach Segen zeigt aber auch seine Offenheit für Gott. Als ich ein Kind war und wir Besuch von unseren Tanten, Onkeln oder von den Großeltern bekamen, da war meine erste Frage oft: Was hast du denn mitgebracht? Wenn wir Menschen an Gott denken, dann haben wir auch oft eine Frage: Lieber Gott, was hast du mir denn mitgebracht? Was willst du mir denn Gutes tun, wo ich doch jetzt endlich mal an der Quelle bin? Das Interessante, Jakob wird für diese Haltung nicht kritisiert, in dem ganzen Text nicht. Wir dürfen Gott um seinen Segen bitten. Wir dürfen unseren Wunsch aussprechen. Wir dürfen es erwarten. Jakob ist dem Geheimnis des Segens hier in dieser Situation viel näher als in seiner Jugend, als er durch Schliche und durch Betrug den Segen erwarb. Aber es findet ein zweiter Kampf statt. Gott kämpft mit Jakob. Und das ist auch interessant. Welches Bild haben wir eigentlich von Gott? Gott ist für uns nicht begreifbar, auch nicht in welcher Weise er sich uns zu erkennen gibt. Das müssen wir lernen zu akzeptieren. Oft wird Gott mit dem lieben Gott verwechselt. Damit ist dann ein netter, freundlicher, harmloser Gott gemeint. Das ist auch Wahrheit. Aber ist es uns bewusst, dass die Begegnung mit diesem Gott auch Formen annehmen kann, die schwierig sind, die uns erschrecken können? Wir sagen, dass wir Gottes Liebe am tiefsten am Kreuz erfahren haben oder erfahren. Und da sind wir bei Ostern. Aber das Ostererleben, das zeigt doch auch, dass diese warme, umfassende Liebe dort triumphiert, wo dunkel ist, wo gelitten wird, wo Schmerz und Grauen herrschen. Das Kreuz ist das Grauen schlechthin. Das kann man doch nicht anders sagen. Diese Botschaft, dass Gott anders ist, das passt nicht in unsere oberflächliche Spaßgesellschaft. Alle und alles ist so nett. Wir haben so viel Spaß, wir leben Spaß, Lockerheit. Gott ist aber anders. Wenn Gott uns in seiner Liebe begegnet, dann begegnet er uns auch immer wieder mal im Ringen mit uns. Und das ist ja auch nicht sofort erkennbar. Jakob hat zuerst das Gefühl, es ist irgendein Mann, vielleicht so ein Flussgeist, irgendetwas Bedrohliches stürzt da auf ihn ein, und erst langsam kommt zutage, dass das Gott ist. Der Gott Israels, der Gott der Liebe und der Gnade. Lasst uns unser Gottesbild nicht einengen auf etwas Nettes, Liebliches, Freundliches, Harmonisches, auf etwas, so wie wir es gerne hätten. Wir kommen sonst mit der Realität nicht zurecht. Gott ist auch geheimnisvoll, unverständlich. Er erklärt uns nicht alles. Es kommt aber alles aus seiner Liebe, aber es fügt sich nicht in unser Bild vom lieben Gott. Er, Gott, kämpft mit Jakob. Er möchte ihn von der Höhe seines Stolzes, seiner Selbstsicherheit, seiner Arroganz, dieser schlauen Verschlagenheit herunterholen. An den Ort, der für Menschen eigentlich gemacht ist, den Ort der Demut. Von uns aus sind wir nicht demütig, vielleicht bescheiden, aber das ist etwas anderes. Im tiefsten ist Jakob fromm, aber immer noch ein Rebell. Er macht sich Gott zurecht, er klaut sich Dinge, er nutzt Gott aus. Und Gott kommt Jakob deswegen nahe, weil er ihn frei machen möchte vom Stolz, von der Arroganz, von der Selbstsicherheit. Gott möchte Jakob von seiner Fehlhaltung, seiner trickreichen Art in eine Position der Abhängigkeit, der Demut bringen. So ringt er mit ihm. Ihr Lieben, wenn Gott uns näher kommen möchte, dann wird Gott uns auch durch Prozesse führen, in denen er mit uns ringt, um uns dahin zu bringen, wo wir nicht so gerne sein möchten. In einer Position der Abhängigkeit von ihm, in einer Position der Demut vor ihm und der Unterordnung unter seinen Namen. Gott hilft gerne, er tröstet gerne, er segnet gerne, aber er möchte, dass unser Herz in der richtigen Beziehung zu ihm ist. Darum investiert Gott etwas. Ist es nicht interessant, dass wir Gott Widerstand leisten können? Jakob hat sich gewehrt. Das war ein Kampf. Und dieser Mann spricht ja, du überwältigst mich ja fast. Also wir können Gott Widerstand leisten. Jakob hat sich gewehrt. Ein Kampf über Stunden. Gott hätte doch nicht in seiner Macht, seinen kleinen Finger nehmen können, Schnipp machen und Jakob wäre tot gewesen. Ist das nicht paradox? Gott lässt sich auf den Kampf mit uns ein. Er erlaubt uns, dass wir ihm widerstreben dürfen, nicht einfach klein beigeben müssen. Er kämpft um uns, er kämpft mit uns und dazu gebraucht er schwierige Situationen, Leid, Unglück, Not, Krisen, Dinge, die uns so unangenehm sind. In dieser Geschichte werden zwei Fragen gestellt. Die eine Frage stellt Jakob. Sie lautet: Sag mir deinen Namen. Interessant, diese Frage wird nicht beantwortet. Die bleibt so stehen. Habt ihr mal nachgedacht, wie viele Fragen Gott gestellt werden durch uns? Immer im Ton des Vorwurfs. Gott, warum lässt du das zu? Eigentlich eine Unverschämtheit, dass wir solche Fragen stellen. Gott ist nicht genötigt, uns Auskunft zu geben. Warum machst du das? Tausende Leute fragen, erkläre mir das, ich muss das wissen. Nein, wir müssen das nicht wissen. Gott ist Gott. Viel wichtiger ist es doch, dass wir Gottes Fragen an uns hören, als dass wir ihm Fragen stellen, als wäre er auf der Anklagebank. Als müsste er sich verteidigen, als müsste er Auskünfte geben. Er muss nicht. In vielen Fällen macht er es auch nicht. Aber dann fragt Gott Jakob: Wie heißt du? Und Jakob nennt seinen Namen. Wisst ihr, was sein Name bedeutet? Betrüger. Jakob. Das Name ist Betrüger. Wie heißt du? Und Jakob sagt, ich heiße Betrüger. Wow. In unserer Kultur sind ja Namen Etiketten. Die haben wir halt so. Aber in der Bibel sind Namen Wesensbeschreibungen. Jakob sagt zu Gott, ich bin ein Betrüger. Das ist eine Lebensbeichte. Mit einem Wort. Mein Leben beruht auf einer Lebenslüge. Gott, ich sage es dir, denn du hast das Recht, mich danach zu fragen. Als Jakob die Lüge, auf die er sein Leben gebaut hat, eingesteht, sagt Gott sofort im gleichen Moment, du sollst von nun an nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Und Israel heißt Gottes Streiter. Gott gibt ihm einen neuen Namen, eine neue Chance, eine neue Zukunft, eine neue Identität. Das heißt, er verzeiht, er vergibt, er löscht das Alte aus. Er sagt, du hast es mir gestanden und ich nehme es jetzt weg von dir. So schnell vergibt Gott denen, die ihn darum ersuchen, darum bitten. Wenn wir vor Gott aufrichtig sind, was gar nicht so einfach ist. Wir haben eine eingebaute Tendenz zum Selbstbelügen und damit auch zum Belügen anderer, zur Selbsttäuschung und damit auch zur Täuschung anderer und eine Tendenz dazu, auch Gott zu täuschen. Das ist kindisch. Aber trotzdem versuchen wir, Gott etwas vorzumachen, immer wieder. Gott gibt Jakob einen neuen Namen und er segnete ihn dort. Er gibt ihm einen neuen Segen. Und diesmal ist das nicht mehr der angemaßte, der geraubte, der gestohlene Segen. Das ist jetzt der wirkliche Segen, den er bekommt, nachdem Gott ihm vergeben hat. Und nun noch der Schluss der Geschichte. Die Sonne geht über ihm auf, über Jakob auf. Die Sonne geht auf, es wird Morgen. Die Atmosphäre ändert sich von der Dunkelheit der Nacht in den Tag. Jakob fühlt sich erleichtert. Er ging weg, es ging ihm gut. Hier steht einfach, die Sonne ging über ihm auf. Es wurde hell, es wurde Morgen. Der Kampf ist vorbei, die Dinge sind geklärt. Jakob und Esau werden sich versöhnen. Und so geht Jakob gestärkt aus der Situation. Er ist stärker geworden. Die Sünden sind ihm vergeben. Er ist viel stärker geworden, denn er wurde gesegnet. Und doch heißt es dann noch, er hinkte. Er war für den Rest seines Lebens gezeichnet von dem Kampf mit Gott. Aber dieser Kampf hatte ihn zu seinem Frieden geführt. Dieses Ineinander von Herausforderung und Segen, von Widerstand und Sieg, von Nacht und schließlich Sonnenaufgang, ist eine Botschaft vom Wesen Gottes und vom Wesen seiner Erwählten, der Menschen. Was als Widerstand und scheinbare Zerstörung kommt, kommt, wenn der Kampf gut gekämpft ist, als Segen. Und Gottes Macht kommt nicht zerbrechend, sie fordert ein Äußerstes an Kraft im Kampf, aber sie überwältigt nicht. Ich wünsche uns allen, dass wir solchen Prozessen, in die Gott uns immer wieder mal verwickelt, dass wir diesen Prozessen nicht ausweichen. Dass wir uns nicht in Selbstmitleid baden und sagen, ach, ist das nicht furchtbar, mir geht's so schlecht, was ich alles durchzumachen habe. Dass wir sehen, dass Gott am Werk ist, in eben solch dunklen Nächten. Vielleicht auch in mehreren Nächten oder Wochen oder Monaten, in denen Gott mit uns härter umgeht als früher, weil er uns näher kommen möchte, damit uns am Ende die Sonne aufgeht, hell und leuchtend. Amen.